Ich weiß nicht, wie euch und Ihnen das so geht, wenn man so ein Loblied auf Jesus singt. Du bist unvergleichlich gut. Ich habe manchmal den Eindruck, es gibt so zwei Extreme. Wirklich gegensätzlich. Die einen, die das schon lange wissen und denen ist das irgendwann unbedeutsam geworden und die anderen, die es nicht glauben und darum unbedeutsam ist. Vielleicht kriegen wir heute die Mitte hin, ja? Es zu hören und zu glauben und sich daran zu freuen. Das wäre ja ein Ding irgendwie. Denn es ist ja so eine Sache, wenn ich eine Sache habe, an der ich einen Gewinn sehe, dann sehe ich den ja. Und normalerweise, wenn ich einen Gewinn sehe, dann bin ich auch daran interessiert, ihn zu nutzen, oder? Bei mir dürft ihr übrigens immer nicken. Immer wenn ihr verstanden habt, nickt ihr. Wenn ihr es nicht verstanden habt, nickt ihr auch. Okay? Dann fühle ich mich gut. Also, wenn man eine... Hier, Klaus, du machst das super. Hier, ja, nickt immer hinten schön im Hintergrund. Wenn man einen Gewinn sieht und sich vorstellt, da habe ich was von, dann würde man normalerweise investieren. Das, was ich heute mit euch, mit Ihnen teilen möchte, ist eigentlich faszinierend. Man muss noch nicht mal investieren. Man braucht den Gewinn nur sehen und abgreifen. Und wenn man den sieht und versteht, will man den abgreifen. Und wie das aussehen kann, das möchte ich vorstellen. Ich lese eine Passage aus dem Brief an die Christen in Kolossee. Paulus schreibt ihn und da heißt es in Kolosser 2, Abvers 8, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren. Also von Gedankengebäuden, die nicht von Christus kommen. Diese Logiken beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Denn in Christus lebt die ganze Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus, mit diesem Gott, erfüllt. Jesus ist der Herr über alle Herrscher und über alle Mächte. Und durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Denn als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben und ihr wurdet mit ihm zu neuem Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz nagelte. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und die Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie bloßgestellt, öffentlich, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphierte. Aus diesem Grunde, lasst euch von niemanden verurteilen, weil ihr vielleicht bestimmte Dinge esst oder bestimmte Dinge trinkt oder weil ihr euch nicht an irgendwelchen Feiertagen und religiösen Festen oder Sabbaten haltet. Diese ganzen Regeln sind nur ein Schatten des Zukünftigen. Die Wirklichkeit aber ist Christus Jesus selbst. Und wenn jemand zu euch kommt und Demut predigt oder Verehrung der Engel, dann lasst euch nicht dazu ablenken. Auch dann nicht, wenn er sich dabei auf das beruft, was er gesehen hat, also in Visionen, irgendwelche Vorstellungen hat. Solche Menschen sind ohne Grund stolz oder aufgeblasen. Sie haben in Wirklichkeit keine Beziehung zu Christus, dem Haupt des Leibes. Denn der ganze Leib wird von ihm, von Jesus, durch Gelenke und Sehnen unterstützt und zusammengehalten und wächst nur, wenn Gott das Wachstum gibt. Ihr seid mit Christus gestorben und er hat euch aus den Händen der Mächte dieser Welt befreit. Warum folgt ihr dann weltlichen Regeln wie, du sollst das nicht tun, du darfst das nicht anfassen, du darfst jenes nicht essen? Solche Regeln sind nichts als menschliche Vorschriften für Dinge, die doch nur dazu da sind, von uns genutzt und verbraucht zu werden. Also Essen, Trinken, Zeit und so weiter. So manche Dinge mögen irgendwie weise wirken, weil sie Hingabe, Demut, strenge körperliche Disziplin verlangen. Aber sie bleiben letztlich ohne Wert und dienen nur menschlichen Zielen. Ich weiß nicht, was dieser Text, der klingt jetzt auch ziemlich kompliziert, ob Symbols eine moderne Übersetzung war. Worauf geht's hinaus? Je nachdem, wie man geprägt wurde in seinem bisherigen Leben, vor allem wenn es irgendwie kirchlich oder religiös geprägt wurde, hat man, je nachdem, wie eng das Elternhaus war oder die Gemeinde, die Prägung war, bestimmte Vorstellungen und Formen, was man alles so tun darf und was man nicht tun darf. Wie muss man gekleidet sein, wenn man in die Kirche geht? Muss man überhaupt sonntags morgens in die Kirche gehen? Jetzt hatte ich eine schöne, interessante Diskussion, dass der echte, wahre, passende Gottesdiensttermin sonntagsnachmittags um 16 Uhr ist. Wir sind zu spät, ihr Lieben. Ja? Also ist in einer Gemeinde. Ja? Es gibt außerordentlich interessante Regeln und so weiter, die gut irgendwie, die irgendwie interessant klingen. Also die Logik bei 16 Uhr war, dann geht man so in den Abend rein mit dem Wort Gottes und lässt dann so geht in den Abend, man macht dann auch nichts anderes mehr. Das Letzte, was man dann erlebt hat am Wochenende, ist das Wort Gottes und dann geht man gut vorbereitet in die Woche. Klingt nett, klingt sehr geistlich, klingt fromm vielleicht. Aber ich habe ihm gesagt, pass auf, es gibt auch Leute, die sind fast ganz große Verfechter von 10 Uhr Gottesdienst. Er hat ja vorher gesagt, vom 10 Uhr Gottesdienst hielt er gar nichts, ja. Sagt er, ja, die machen das ja nur, damit sie nachmittags dann noch dem Vergnügen nachgehen können, dann wollen die noch freie Zeit haben, als sei der Sonntag für freie Zeit, der Sonntag ist ja für Gott, ja. Er hat gesagt, es gibt Leute, die begründen den 10 Uhr Gottesdienst, weil sie sagen, dann bin ich noch frisch, dafür stehe ich sogar freiwillig früh auf, frühstücke früh, damit ich früh dem Wort Gottes begegnen kann, so, und dann bin ich nicht müde von der Mittagsmüdigkeit und so. Dann grinst er mich irgendwann an. Also erst guckt er ganz verdutzt, grinste mich an und stellte, glaube ich, fest, stimmt. Ich mit meiner Logik und dieser Mensch mit seiner Logik passen nicht übereinander und jeder meint es irgendwie richtig. Aber es bleibt Menschenlogik. Ja, es bleibt Menschenlogik. So, das ist jetzt ein Beispielthema, vielleicht in den christlichen Gemeinden. Was auch immer ihr für Sachen kennt, es gibt viele Logiken in dieser Welt. Viele Fragen, mit denen sich Leute beschäftigen, wie wir uns so oder so, wie wir Dinge bewerten, wie wir uns verhalten sollten. Und interessant ist genau genommen tatsächlich mal rauszubekommen, was treibt meine Logik, was treibt meine Entscheidung an? Jetzt in einer Woche sollen wir wählen. Ich bin so froh, dass wir in unseren Gemeinden, wir predigen normalerweise nicht politisch. Also wenn unsere Pastoren politisch predigen, dann reden wir mit ihnen. Weil wir sagen, wir haben nicht Politik. Christen leben in Christus und dürfen mit dem, was sie leben, positiv auf die Politik einwirken. Wir können dann entscheiden, was wir wählen. Ja? Das ist ja das Schöne in unserem Land. Aber interessant ist zu hören, wie redet Jesus in mein Leben? Was ist von dem, was auf mich einströmt, menschliche Logik, Logik dieser Welt, vielleicht auch die Logik einer Welt, die nicht nach Gott fragt, die das gar nicht interessiert, wie Gott über seine Geschöpfe denkt und über diese Welt denkt. Und wie ist das, und wie deuten Menschen auch manches, auch in der christlichen Gemeinde? Das heißt in dem Vers 8, lasst euch nicht von irgendwelchen Gedanken, Gebäuden oder hochtrabendem Unsinn verwirren. Ich habe nachgeguckt, das steht wirklich da im Griechischen. Ja? Das ist der Neue Testament, ist im Griechischen. Er sagt, da ist so viel Unsinn, und sie beruhen nicht auf Jesus Christus. Sie beruhen auf menschlichem Denken und entspringen zum Teil bösen Mächten. Also bei den Grundfragen des Lebens. Woher komme ich? Wozu bin ich da? Wozu bin ich auf dieser Erde? Womit soll ich meinem Leben Sinn geben? Wo wird es hingehen? Wohin wird mein Leben laufen und was wird sein, wenn ich das, was ich vielleicht angestrebt habe, nicht erreiche? Welche Bedeutsamkeit habe ich in dieser Welt, wenn ich vielleicht bei Menschen nicht mehr bedeutsam bin? Manche von euch, von Ihnen sind alt und werden irgendwann ganz alt. Irgendwann fragt keiner mehr nach uns, das kann auch passieren. Ich meine, wenn ihr noch Verwandte und ihr in der Gemeinde vielleicht gute Freunde habt, dann werden die euch noch besuchen. So viele Menschen sind irgendwann nur noch allein und in dieser Welt unbedeutend, für Menschen unbedeutend geworden. Wer bin ich dann? So, und ich finde, das sind ja elementare Fragen, die uns mehr oder minder beschäftigen. Manchmal bewusst, ganz vieles unbewusst, ganz subtil. Die laufen nebenbei mit und die nehmen Einfluss auf das, wie ich denke, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Situationen bewerte,
wie ich selber über mich denke, über andere denke, wie ich mich verhalte, wie ich mich aufspielen muss oder darstellen muss oder so, ja? Und dann ist es wirklich interessant zu wissen, wie denkt tatsächlich Gott über mich? Es gibt so viele Logiken in dieser Welt, die sagen, ja, dann musst du dieses tun und jenes tun, du musst dich so und so darstellen. Und Paulus schreibt an die Christen in Kolosse, und das können wir für uns anwenden, er sagt, die Logiken dieser Welt, über dein Leben nachzudenken, dein Wert, das, was dich ausmacht, wozu du lebst, wohin du lebst, lass die prägen von dem, wie Jesus Christus über dich denkt, was du aus dem Wort Gottes weißt, wie Jesus über dich denkt, der Schöpfer. Und er geht noch weiter, begründet das und sagt, alles, was Gott ausmacht, also wie Gott tickt, wie er ist in seiner Art, können wir in Jesus sehen. Wie Gott freundlich ist, sehen wir in der Freundlichkeit, wie Jesus mit Menschen umging. Wie Gott sich um die kümmert, die verzweifelt sind und Tröster sind, können wir an Jesus sehen. Wie er mit Leuten geht, die sich über sich schämen oder verzweifelt sind. Wir haben gerade von den Blinden gerade gehört. Ja? Wie Jesus in der Masse, der großen Masse von Leuten, die alle große Fans von Jesus sind. Manche so große Fans, dass sie sagen, nee, der ist so ein Blinder hier, der stört jetzt nur. Jesus hört den raus und sagt, weißt du was, Junge, was ist mit dir? Lass uns reden. Was kann ich für dich tun? So tickt Gott. Es ist interessant zu hören und zu sehen, wie alles Mögliche in dieser Welt uns gesagt wird. Und viel interessanter ist, diesen Jesus zu kennen, wie er über dich denkt, über uns denkt. Weil Paulus sagt, in Jesus können wir sehen, wie Gott ist. Mit seinem Wesen, mit seiner Kreativität, mit seiner Freundlichkeit, mit seinem Trost, mit seiner Neugierde. Wie Gott sich für das interessiert, was in deinem und meinem Leben ist. Wenn das stimmt, die Bibel sagt, dass Gott alles weiß, müssten wir ihm nichts erzählen. Wir müssten ihm nichts erzählen. Kein Gebet, keine Sache, die wir Jesus in unseren Gebeten erzählen könnten, überrascht ihn, dass er sagt, oh, Junge, Mädchen, das ist ja ganz was Neues. Und doch interessiert er sich. An so vielen Stellen in der Bibel, Jesus selber sagt, erzählt's Gott, kommt mit euren Sorgen zu Gott. Erzählt ihm das, was dich interessiert, das interessiert Gott auch. Paulus schreibt hier, er sagt, so wie Gott tickt, das sehen wir in Jesus. Und dann sagt er weiter, und ihr, das schreibt er ja zu Christen, zu Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, und ihr, weil ihr zu Jesus gehört, seid ihr sogar Teil von Jesus. Ich weiß nicht, ob uns das immer so klar ist. Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, die bezeichnet die Bibel, bezeichnet Gott, als Teil von ihm selbst. Jesus, er verwendet ein Bild vom Körper, Jesus wäre der Kopf, und er sagt, alle anderen Gliedmaßen, alles, Gottes Kinder, also Menschen, die zu Jesus gehören, die sich Jesus anvertraut haben, sind wie Gliedmaßen, die sich dann untereinander auch noch stützen und ergänzen und so weiter. Das bedeutet, dass wie in dieser Welt, wo Gottes Kinder hinsehen, wo Christen hingehen, sieht man Jesus. Wir sind ein Teil von Jesus. Wir sind nicht allein nur seine Freunde oder wir sind nicht allein seine Jünger. Das sind wir, das beschreibt die Bibel auch. Wir sind nicht nur Lernende, das sagt die Bibel auch, ja. Hier in diesem Brief geht es ihm darum zu sagen, du bist ein Teil von Jesus. Wir sind nicht Gott, ja, wir sind nicht Gott. Aber er hebt uns auf eine Ebene, wo Jesus selber sagt, wer sich an mich hängt, wer sein Leben mir anvertraut, den hebe ich in den Status, Teil von mir zu sein. Wo du hingehst als Gotteskind, als Christ, bin ich auch. So, die Logik ist dann aber ja auch klar. Wenn wir doch ein Teil von Jesus sind, dann ist es auch naheliegend interessant, auch den Gedanken zu folgen, die Jesus hat über dich, über mich, über die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir brauchen uns dann tatsächlich nicht von der Bewertung eines Menschen beeindrucken lassen, wie Menschen über uns denken, über unsere krumme Nase oder unseren komischen Gang oder erst recht ganz junge Leute, das tut mir immer leid, ja, die sind ja zum Teil, die sehen alle gleich aus, ja? Die Frisur ist gleich und die Klamotten sind alle gleich, damit man durch die Gleichförmigkeit bloß nicht auffällt oder wie auch immer. Ja? Schönheitsideale, wenn Menschen etwas über uns sagen. Wir dürfen wissen, wer zu Jesus gehört, der ist Teil von ihm. Und darum ist es irgendwie selbstverständlich, seiner Logik zu folgen, wie er über Menschen denkt, welchen Wert wir in ihm haben, wer für uns ist. Und wer gehört zu ihm? Das wird er beschreibt ja auch in diesen Zeilen. Die Zugehörigkeit zu Jesus Christus ist vergleichbar mit einer Beschneidung. So, vielleicht habt ihr das in den Medien jetzt gerade bekommen, man versucht sich gerade wieder massiv in Afrika darum zu bemühen, dass Frauen nicht beschnitten werden. Im Judentum oder die Muslime haben es auch dem abgeleitet, unter den Männern gibt es vorab die Beschneidung der Vorhaut. Als ein äußeres Zeichen im Judentum ist das auch eine Zugehörigkeit zum Volk Israel dazu zu gehören. So. Immer wenn die Jungs ans Klo treten, dann werden sie daran erinnert. Ich gehöre zu diesem Volk Israel, zu dem Gott Yahweh. Dieses Bild verwendet er, weil das ja vor 2000 Jahren geschrieben wurde. Und er schreibt das unter anderem auch zu jüdischen Christen oder zu Heidenchristen, die wussten, aus dem Judentum waren Christen entstanden, diese Christusnachfolger. Der sagt so, als Christen geht es nicht mehr darum, ob wir wie die Juden eine körperliche Beschneidung haben. Er sagt, diese Beschneidung als äußeres Zeichen, dass man zu diesem Jesus gehört, ist nicht eine körperliche Beschneidung, sondern es ist eine Beschneidung, die innerlich passiert. Die Zugehörigkeit ist ein Zeichen, das nicht nach außen wirklich sichtbar ist, sondern es in Wirklichkeit dadurch passiert, als ihr euch taufen ließet. So, vor 2000 Jahren war die Taufe etwas anderes, als wir in unserer heutigen Gesellschaft es vielleicht noch gewohnt sein. Viele von uns hier in diesem Raum werden vermutlich als Kinder getauft worden sein. Ja? So, das heißt, eine eigene Entscheidung, ja, ich möchte mit Jesus leben, war natürlich als Säugling nicht möglich. Manche haben sich aufgrund ihres eigenen Bekenntnisses, ihres eigenen Glaubens, ihres eigenen Vertrauens auf Jesus taufen lassen. Und auf dieses Bild greift natürlich Paulus zurück, weil damals für die Christen war das massiv. Wer im Römischen Reich sich an Jesus Christus hing und diesen Jesus Christus bekannte, machte damit deutlich, Jesus, den niemand sehen kann, also jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr, dann war er nämlich schon verstorben, dieser Jesus, der vor ein paar Jahrzehnten durch Judäa zog, der predigte, der heilte, der ist irgendwann an ein Kreuz genagelt worden. Ein Schandentod, ein schändlicher Tod. So, und den verehren diesen Jesus wie ein König. Und der Kaiser und alle seine wichtigen Untergebenen haben alle Christen verfolgt, die diesem König Jesus folgen, statt dem Kaiser zu folgen. Die beteten auch nicht zu dem Kaiser und opferten auch nicht irgendwelche Räucherdinger den Kaiserstatuen, sondern sie verehrten diesen Jesus, diesen Gekreuzigten. Und wer sich auf diesen Jesus, zu diesem Jesus bekannte, der machte das sichtbar durch die Taufe. Das war nichts Romantisches mit Kling-Kling und Orgelmusik und Nette und die Verwandten kommen alle und feiern das, ja? Dass ein kleines Babylein nass gemacht wird. Ja? Oder wir mit unseren Glaubenstaufen in einem geschützten System heute, wenn wir irgendwo in den Teich gehen und eine Tauffeier durchfeiern, dann ist das ein Riesending. Aber es ist nichts Gefährliches. Damals war die Taufe ein so krasses Zeichen. Ja, ich gehöre zu dem Jesus, weil sie damit Folgendes aussagten. Sie sagten, die Taufe, im Glaubenstaufe ist ja, wenn es irgendwie geht, geht es unter Wasser. Weg. Wie in einem nassen Grab. Den Täufling holen wir schnell genug wieder raus, ne, bevor er nicht mehr atmen kann. So. So, das alte Leben ist gestorben. Das, was ich vorher ohne Jesus war, stirbt. Dann holen wir ihn wieder raus. Und das ist wie eine neue Geburt, wie ein Auferstehen von den Toten. Eine Erinnerung an Jesus selber, der gestorben ist, den man getötet hat, 3 Tage, 3 Nächte im Grab und dann aus dem Grab wieder aufersteht und lebt. Und er beschreibt das, Paulus sagt, wer zu Christus gehört, die Taufe erinnert euch jedes Mal, wenn du an deine Taufe denkst oder deine Taufe siehst, dann wirst du daran erinnert, das ist deine Beschneidung. Du gehörst doch zu Jesus, du hast dein altes Leben, ist gestorben in der Taufe. Hast vielleicht auch dieselben Hobbys und denselben Spaß, magst noch dieselbe Musik, alles cool, ja? Magst die gleiche Kleidung noch. Aber dein Wesen, deine Haltung, die Werte deines Herzens verändern sich, weil du nicht mehr die Werte dieser Welt lebst. Weil du nicht mehr die Logik dieser Welt, ich muss mich behaupten, weil ist der andere schon, Hauptsache ich krieg Recht, oder der andere muss auf mich hören, oder was auch immer. Unsere menschlichen Werte sind, ist gestorben. Und ich will der Logik und den Werten von Jesus folgen, weil ich ein neuer Mensch geworden bin. Und er sagt, hey, ihr braucht der Logik dieser Welt nicht folgen. Wenn du doch Gottes Kind geworden bist, wenn du zu ihm gehörst, wenn du ein Glied an seinem Leib, an seinem Körper geworden bist, dann ist doch logisch, dass der ganze Körper folgt über dem Kopf. Unser Körper, hier alles das, was ich mache, macht mal mein Kopf. Mir sagt Nils, das ist jetzt gerade dran, hier rumzukaspern, wenn du predigst. Ja? Was ich zu sagen habe, kommt doch durch meinen Kopf. Das machen doch nicht meine Zunge und meine Lippen von allein und ich krieg nichts mit. All unser Denken, all unsere Logik darf zutiefst von Christus geprägt sein. Ich würde sagen, das ist ein Gewinn. Ich wurde gefragt, welchen Titel hast du für diese Predigt? Jesus, mein Gewinn, schlage ich vor. Es ist ein Riesengewinn. Unser Selbstwert, die Bewertung dessen, wer wir sein dürfen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, der wird dann nicht mehr geprägt von irgendwelchen Leuten, nicht von der Erziehung unserer Eltern. Wenn sie gut waren, nehmen wir ganz vieles Gutes mit. Und manche von uns haben vielleicht auch viele böse Sachen in ihrer Kindheit erlebt. Böse Sätze. Du bist nichts wert oder du bist zu dumm oder aus dir wird nie etwas. Ich kenne solche Sätze von so vielen Menschen, die mir das erzählen. Das sind böse Worte. Aber interessant ist, wer zu Christus gehört, da wissen nicht die bösen Worte, die man über die Menschen über mich aussprechen oder die mir durch den Kopf gehen, sind die Wahrheit, sondern die Wahrheit, die mein Haupt, die Jesus über mich ausspricht. Und ich bin ein Finger, eine Fingerkuppe, eine Hand, eine Niere, ein Rücken, ein Rückgrat im Leib des Herrn Jesus. In dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, hat er die Schuld von Menschen gesühnt und weil er Gott selber ist, war er in der Lage, nicht für einen Menschen irgendwie Schuld zu sühnen. Weil er Gott war und Gott ist, war er in der Lage, für alle Menschen Schuld zu sühnen. Er schreibt davon, zum Beispiel von einem Schuldbrief, der zerrissen wurde. Oder er nimmt ein Bild davon, dass diese Schuld wie ein Schuldschein ans Kreuz genagelt wurde, weil Jesus Christus, Gott selber, der personifizierte Schuldbrief wurde. Gott selber sagt, weißt du was, nehmt jetzt einfach meinen Namen, stellvertretend für euch, die ihr das hört. Ich übernehme persönlich, eigenständig die Schuld von Nils. Und jetzt könnt ihr euren eigenen Namen einsetzen. Als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, hat er gesagt, ich bin wie dieser ein personengewordener Schuldbrief. Und ich sühne alles für jeden, damals vor 2000 Jahren und bis heute. Und wenn Jesus nicht bald wiederkommt, noch die nächsten Generationen. Für die, die es annehmen, die sagen, ich will Glied an seinem Leib sein. Ich will zu diesem Jesus gehören. Ich will Teil dieses Jesus sein. Alle Schuld wird gesühnt. Und so, dann ist Jesus ja nicht nur gestorben, als Schuld gesühnt, sondern er sagt, dann ist er ja auch noch auferstanden von den Toten. Und er sagt, so, jeder, der diesen Jesus annimmt, Teil von diesem Leib wird, wird auch auferstehen von den Toten, selbst wenn er stirbt. Körperlich werden wir alle sterben. Ja? Aber über unser irdisches Leben hinaus, die Zusage, das Wissen, ich lebe, um zu leben. Das ist doch toll, es ist doch der Wahnsinn. Die meisten Menschen in unserer Kultur oder in unserem Land leben, um zu sterben. Aber wir leben, um zu leben, sagt Gott über uns. Das ist doch der Hammer. Das ist Zusage Gottes über seine Geschöpfe. Geboren zu sein, um leben zu dürfen, über unser irdisches Leben hinaus. Ich will euch
Ich will euch noch einen Aspekt mitgeben oder beziehungsweise euch helfen, das festzuhalten in einem Modell. Mache ich gleich zum Schluss. Also wir sind eingestiegen mit diesen vielen Fragen, wie denken Menschen über uns, was ist die Logik dieser Gesellschaft. Nachher ab Vers 16 wird auch nochmal so erwähnt, das sind lauter Beispiele aus der damaligen Zeit. Die damalige Zeit, in der Paulus diesen Brief schrieb, die Menschen waren religiös. In unserem Land sind wir es nicht gewohnt, mit Menschen zu tun haben, die irgendwie religiös denken. Viele denken noch nicht mal religiös. Die meisten Kulturen, die nach Deutschland einwandern, denken religiös. So, und jeder hat irgendwie eine Vorstellung, was du zu tun hast und welche Regeln einzuhalten sind und was damals die Juden hatten bestimmte Vorstellungen, wie die Christen sich benehmen sollen und wer aus dem römischen Denksystem mit den Göttern kam, hatte seine Vorstellung und so weiter. Paulus schreibt an die Christen in Kolosse, ey, macht euch nicht mit diesen äußeren Dingen verrückt. Damals ging es um Essensvorschriften, ja. Im römischen System oder im griechischen System mit den Göttern und so weiter konnte man kein Fleisch kaufen, das nicht den Göttern geweiht war. Ich weiß gar nicht genau die Reihenfolge. Ich glaube, immer jedes Vieh, bevor es geschlachtet wurde, brachte man in den Tempel und wurde dort dann geschlachtet. Das war der Schlachthof. Ja? Der Tempel war auch unter anderem ein Schlachthof, wie wir unsere Schlachthöfe haben. Und das wurde dann immer dem Pantheon, den Göttern geweiht, dieses Fleisch. Das heißt, wer jetzt Fleisch kaufen wollte, jetzt nicht gerade ein Jude, weil in Jerusalem gab es das nicht, ne? Aber so im Römischen Reich, wer Fleisch kaufen wollte, konnte nur Fleisch kaufen, das den Göttern geweiht war. So, es gab einige, die sagen, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch jetzt nicht Fleisch kaufen und Fleisch essen, das den Göttern geweiht ist. Das klingt gut, klingt auch und hat eine gewisse Logik. An der anderen Stelle sagt Paulus das mal, er macht das Thema an der anderen Stelle mal auf, um das Beispiel zu erklären. Er sagt, ja, aber wenn wir wissen, dass es nur einen Gott gibt, gibt es keine anderen Götter. Ist das nachvollziehbar? Wenn es nur einen Gott gibt, gibt es keine anderen. Also wenn es aus dem wahren Gott keine anderen Götter gibt, wie könnte man dann Fleisch irgendwelchen Göttern opfern? Also es ist doch völlig egal, ob das Fleisch irgendwelchen Göttern geopfert wurde oder nicht. Du kannst mit freiem Gewissen davon essen. Das Fleisch ist dazu gemacht worden, dass man essen darf. Die Wurst, den Schnitzel, was auch immer. Ja? So. Oder er sagt, so, diese Feiertage, die religiösen Feiertage, die eingeführt worden sind, fürs Judentum, die waren fürs Judentum gedacht, weil Gott seinem Volk bestimmte Dinge lehren wollte. Ihr seid aber keine Juden, ihr seid Christus-Nachfolger geworden, ihr seid Glieder am Leib von Jesus. Ihr müsst euch nicht davon beeindrucken lassen, bestimmte Riten einzuhalten. Es ist genial, dass ihr sonntags abends 18 Uhr zum Gottesdienst kommt. Das ist gut, ja, weil man dann weiß, wann sind die anderen auch da. So, ja? Aber es ist nicht darüber entscheidend, ob ein Gottesdienst dann oder da stattfindet. Es gibt Gemeinden, die treffen sich im Café, samstags nachmittags oder abends. Es gibt Gemeinden, die treffen sich im Wohnzimmer. Es gibt Gemeinden, die treffen sich im Park. Und im Winter nicht im Park, sondern im Wohnzimmer. Ja? So. Also, es ist nur ein Beispiel wieder, wann kommen Gottes Kinder zusammen? Auf welche Weise sind weniger als 5 keine Gemeinde mehr? So, wer gibt die Regeln vor? Wer sagt, wie dieses und jenes zu tun hat? Paulus will damit sagen, ey Leute, macht euch doch nicht verrückt. Wer Glied am Leib Gottes ist, ist Glied am Leib des Herrn. Und ihr dürft so frei sein. Ihr dürft so frei sein. Lasst uns die Werte Gottes leben, aber nicht irgendwelchen Vorschriften, die scheinbar so klug klingen oder so fromm. Ich bin einem begegnet, der war ein außerordentlich großzügiger Mensch, was Geld anging. Der spendete über die Maßen alles, was irgendwie ging, spendete er. Was mich ein bisschen dann irritierte, war, als er mir dann sagte, er fährt auch nicht in Urlaub. Weil er das Geld, das er sonst im Urlaub ausgibt, das sind dann, was weiß ich, auch 2000 Euro, die gibt er, spendet er lieber, stellt er Gott zur Verfügung. Und dann sage ich, das ist gut, kann man machen. Überfordert war ich in dem Moment, als er dann deutlich machte, dass aber alle anderen Christen eigentlich auch so ticken müssten. Ja? Als sei das der wahre Gottesdienst. Also ich diene Gott, indem ich also alles opfere, auch meinen Urlaub opfere.
Das kann jemand für sich entscheiden. Darf er? So. Aber wenn er zum Beispiel solche Dinge tut, weil er denkt, oh, dann habe ich aber auch mehr Pluspunkte bei Gott, dann hat er die gute Nachricht von Jesus nicht verstanden. Versöhnung geschieht durch Gnade. Wir haben etwas vorhin von der Gnade gesungen. Ja? Gnade kann man nicht durch irgendwelche Einhalten eigener Logiken und Regeln machen. Ach, ich fahre so gerne Auto und ich fahre auch gerne schnell Auto. Ja? Ich bin immer gerne bei Beispielen vom Autofahren. Und ich kann keinen Polizisten davon überzeugen. Ich habe manchmal den Eindruck, manche Autofahrer sind so. Ja? Die fahren immer extra 5 oder 15% langsamer, als sie dürfen. So, ja? Nein, ich reize es immer aus. Ja? Das machen mich immer die Leute grau. Davon werde ich so grau. Ja? In Wirklichkeit bin ich 17 Jahre und voller Haare und dunklen Haares. Ja? Ich bin grau geworden und du hast deine Haare verloren, Stefan. Ja? Weil es so Leute gibt, die glauben, das ist auch interessant, Blitzer. Ne? Dann steht da 80, kommt der Blitzer, was fahren die? 65. Wozu? Du darfst 80 fahren. Ist das nicht schön? Gut, von mir aus 79. 80 ist ja schon verboten. Ne? So, wir machen uns manchmal verrückt und Gott sagt, Mädchen, Junge, freu dich an den gemeinsamen Werten, die dein Gott dir gibt. Die wollen wir leben. Ja, das wollen wir leben. Wir wollen freundlich sein. Wir wollen großzügig sein. Wir wollen uns investieren. Gott ist ein Gott, der sich investiert. Ja, wir investieren uns in Menschen. Wir setzen unsere Zeit ein. Ja, Gott setzt seine Zeit ein. Für uns. Gott setzt seine Begabung ein. Wir setzen unsere Möglichkeiten ein. Alles gut. Aber das ist aus Werten heraus. Und nicht, weil wir irgendwelchen Logiken, selbstgesponnenen oder von irgendwelchen frommen Leuten uns erzählen lassen. Wisst ihr, warum es sich so sehr lohnt, mit Jesus zu leben? Hat jemand von euch eine Hand dabei? Nehmt mal eine Hand, wenn ihr eine zur Verfügung habt. Sonst fragt den Nachbarn, ob der eine Hand hat. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe. Und wenn ihr es schon kennt, dann ist es nicht schlimm, weil die meisten vergessen es wieder. Das soll unser Abschluss sein. Und es hilft euch vielleicht für euch selbst und es soll hoffentlich auch anderen dienen, wenn ihr mal darüber ins Gespräch kommt. Was ist eigentlich mein Gewinn an Jesus? Was ist mein Gewinn? In unserer Kultur steht der Daumen für top, gut, schön, das mögen wir, wertvoll. Es lohnt sich, ein Teil von Jesus zu sein, weil dieser Jesus sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Du bist toll. Also wir sind nicht fehlerlos, aber er sagt, du bist es mir wert, dass ich für dich Mensch geworden bin. Ich will, dass du lebst. In meinen Augen bist du wunderschön. Es gibt ja so Gesichter, die kann nur eine Mutter lieb haben, so, ne? Aber in Gottes Augen sind wir wunderschön und wertvoll. So wertvoll, dass er sagt, ich will alles dafür tun. Und das hat er ja auch getan, dass du am Ende deines Lebens ewig leben kannst. Du darfst zu mir in den Himmel. Nimm es nur an. Wertvoll. Wo ist euer Daumen? Oh ja, guck mal. Kann man sich merken, oder? Wertvoll. So. Der zweite Finger steht für, wie heißt der Finger? Bitte? Danke, Zeigefinger. Ich war in einer Gemeinde, da haben die so gemacht. Da dachte ich, okay, ist auch eine bestimmte Prägung, glaube ich. Ja? Die dachten als erstes so, Ermahnung. Es ist ein Zeigefinger. Wisst ihr, es ist so ein Schatz, dass wir mit Gott und seinem Wort, das er uns gegeben hat, sagt, junge Mädchen, da geht's hin. Ich habe für dich Orientierung. Ich kann dir sagen, was gut für dein Leben ist und für deine Familie und für deine Nachbarn und für deinen Arbeitsplatz. Ich gebe dir Orientierung, wie du leben kannst. Ich gebe dir auch ein Ziel. Ich zeige dir, wohin es geht. Nämlich, du lebst in Wirklichkeit auf den Himmel zu. Und wenn du dich grämst, weil du nicht genug Geld hast oder weil du krank bist oder früher sterben wirst als andere oder so. Ich habe ein Ziel für dich. Der Zeigefinger zeigt, wohin es geht. Das gibt es in keiner Religion dieser Welt. Ist irgendein Kosmos oder ein Gott oder ein Stern, der sagt, wohin es geht. Manche glauben, die Sterne würden uns zeigen, wohin es geht. Aber ich glaube das nicht so wirklich. Also, es lohnt sich, Teil von Christus zu sein, weil wir wertvoll sind in seinen Augen. Er spricht über dich seinen Wert aus und er gibt dir Orientierung. Jetzt kommt der liebste Finger. Und ganz Junge, wenn das Kinder hören, dann freuen die sich immer, in der Kirche den Mittelfinger zeigen zu dürfen. Und dieser Mittelfinger steht für den sogenannten Stinkefinger. Wisst ihr, also mit dem Stinkefinger kann man sich schon mal einander schuldig machen, ne? So, wenn man den anderen verhöhnen oder verachten will. Und er erinnert mich genau daran. Es ist eigentlich der Mittelpunkt jeglichen Gottverständnisses. Gott ist der, der für unsere Schuld kommt. Für unser Versagen. Für unsere Fehler. Für unsere Gottesferne. Für unser Misstrauen gegen Gott. Darum lohnt es sich, ein Teil von Jesus zu sein. Weil er sagt, ich kümmere mich um dein Versagen. Mich interessiert deine Schuld und ich sorge dafür, dass es los wird. Du musst es nur wollen, dass es los wird. Das dritte, der vierte ist dann der, ich habe den Ring auf der anderen Hand hier, weil der zu fett ist hier, mein Ringfinger, musste auf die linke Hand wandern. Im Laufe der Ehejahre wurde meine Finger zu schwullig. So, der Beziehungsfinger, der Ringfinger. Vergleich das mal. Wo gibt es einen Gott, der sagt, ich möchte eine Beziehung zu meinem Geschöpf? Der Text heute machte das nochmal deutlich. Dieser Gott möchte die Beziehung zu dir, Einfluss nehmen auf deine Logik, eins sogar sein. Gott sagt, ich mache mich eins mit dir, wir sind Glieder an seinem Leib. Der Ringfinger erinnert mich daran, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben, weil Gott ist der Beziehung. Es gibt keinen Gott auf der Welt, der eine Beziehung zu seinen Geschöpfen sucht. Judentum natürlich, aber es ist derselbe Gott. Das ist derselbe Gott. Die Juden kennen nur Christus noch nicht, der Gott sichtbar gemacht hat in seiner Beziehungsfähigkeit. Und dann gibt es noch den kleinen Finger. Wo ist der kleine Finger? Habt ihr auch einen kleinen Finger? Meiner ist so schön krumm irgendwie so, der ist so lustig. Ich muss bei dem kleinen Finger muss ich immer an die kleinen Kinder denken, Windelpopo, ne, wenn die dann mit einem Jahr ungefähr anfangen zu laufen. Wenn die anfangen zu laufen und ein bisschen Stabilität benötigen, dann brauchen die Halt. Und da reicht ein kleiner Finger, das ist meine Brücke, die mir dazu hilft. Schaut, es lohnt sich, ein Teil von Jesus zu sein, weil wir dort Halt bekommen. Wir haben Halt in Jesus, in all unserer Hilflosigkeit. Da, wo es wackelt in unserem Leben, wo wir überfordert sind, wo wir uns vorkommen wie ein kleines Baby, wo wir Trost brauchen, jemand, der mehr weiß und weiterdenkt, wie kleine Babys und kleine Kinder einen brauchen, der erwachsen ist, der weiter sieht und weiterdenkt, der einen auf den Arm nehmen kann und durchträgt und eine Lösung hat, wo kleine Babys nur schreien können, wo wir nur heulen können, dann heulen wir halt. Und wir haben einen Vater im Himmel, der sagt, heul mal, ich kümmere mich drum, ich habe meinen Finger für dich. Könnt ihr euch das merken? Wollen wir nochmal machen? Was ist das hier? Der Daumen? Wundervoll und wertvoll. Der zweite Grund, warum es sich lohnt, mit Jesus zu leben, ist? Ich habe ein Ziel. Ein Ziel und eine Orientierung im Leben. Der Mittelfinger steht für Schuldvergebung, für Sühnung. Ja? Meine Schuld wird gesühnt. Der vierte Finger? Der Beziehungsfinger. Ja? Ich habe den lebendigen Gott, Tag und Nacht will er in der Beziehung mit mir sein. Und der kleine Finger steht für den Halt, Halt in Christus. Das wird uns auch angeboten und versprochen, für Gottes Kinder versprochen, wenn wir irgendwann nicht mehr können. Wenn wir alles lassen können, in unserem Pflegebett liegen und alles unter uns machen. Ja? Wir haben Halt in Christus. Ich freue mich an unserem Herrn Jesus und euch wünsche ich, dass euch das nicht mehr loslässt. Ich bete. Lieber Jesus, hab Dank für diesen Gewinn, den wir an dir haben. Ohne Investition. Du hast dich investiert. Aber wir dürfen einfach Nutznießer sein. Es ist unfassbar. Und Herr Jesus, ich bete darum, dass das, was wir heute Abend gehört haben, unser Herz zutiefst erfasst. Und dass wir uns das Freude macht, immer wieder Freude macht und es nicht in der Selbstverständlichkeit des Alltags wieder verschwindet. Sondern, dass du unser Gewinn bist und bleibst. Dass unser Herz das begreift, wir uns daran erfreuen und darum diesen Gewinn auch immer wieder abschöpfen. Danke für dieses herrliche Wort, das du uns heute angeboten hast. Amen.